Ja, liebe Gemeinde hier in der Mollertgasse, wenn wir hier sind, Ilse und ich, dann merken wir, wie sehr ihr noch mit unserem Herzen verwachsen seid. Da zupft und zieht es, wenn man einander begegnet und plötzlich erinnert man sich wieder an Details aus der gemeinsam erlebten Geschichte. Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist aber auch sehr schön, dass Leute hier sind, die wir nicht aus der damaligen Zeit kennen. Das ist nämlich das beste Zeichen dafür, dass die Gemeinde lebt, dass was weitergeht, dass Menschen dazufinden zur Gemeinde. Das ist wunderbar. Und ja, es geht heute in der Predigt eigentlich um genau das gleiche Thema wie am vergangenen Freitag. Es geht um das Thema Freiheit als Kinder Gottes im Heiligen Geist. Freiheit gibt ja auch Würde. Freiheit gibt ja den aufrechten Gang. Freiheit ist sehr wichtig. Wir wissen aber auch, dass Freiheit sehr problematisch ist. Sehr oft, wenn wir fragen, was ist Freiheit, kommt das erste Antwort: Freiheit heißt, jeder kann tun, was er will. Wir erinnern uns vielleicht an Situationen in unserem Leben oder erleben es an uns selber oder an unseren jungen Leuten. Freiheit ist ja nicht so einfach. Freiheit zu gewähren ist immer auch riskant und Freiheit kann auch schief gehen. Und darum gibt es eigentlich immer zwei Dinge, die wir im Umgang mit der Freiheit so verfolgen. Der eine Weg ist, die Freiheit möglichst klar in eine Gussform zu bringen. So wie eine Betonwand aus Gussbeton, ja, wo alles genau vorgeformt, genau vorgegeben sein muss, weil sonst geht's schief. Wenn man bei einer Gussform, wir haben unsere Wohnung gegenüber, wir sehen von unserem Balkon hinunter auf eine große Baustelle, wo ein neues Hotel gebaut wird. Und da kann man nichts offen lassen, ja, bei einem Betonguss. Das ist eine Katastrophe. Und gerade wenn es um Gott geht, liegt es uns manchmal nahe zu sagen, oh Freiheit, wir haben als Menschen sowieso so einen Drall weg von Gott, so frei nach Schnauze zu leben. Und der erste Akt der Freiheit, der uns in der Bibel geschildert wird, ist der Sündenfall, ja, wo Gott Freiheit gewährt und die geht völlig schief. Von daher ist es gerade im religiösen Bereich oft so eine ganz schnelle Reaktion zu sagen, genau festlegen. Und genauso ging es in den Gemeinden in Galatien. Da gab es nämlich Missionare, die hinter Paulus her missioniert haben. Und die gesagt haben, Paulus ist ein Stümper. Der evangelisiert da herum und viele kommen zum Glauben. Aber dann, das Entscheidende wäre ja doch, dass jetzt den Christen ein ganz genauer Lebensstil vorgegeben wird, der verhindert, dass Dinge falsch gehen. Sie nahmen diese Vorstellung vom religiösen Leben aus ihrem jüdischen Hintergrund mit. Dort heißt es Halacha. Das heißt, wir kennen religiöse Juden bis heute, die sehr, sehr genaue Vorgaben leben für ihr religiöses Leben. Es sind geheiligte Regeln und so haben sich die Nachmissionierer, die Hinterhermissionierer des Paulus auch gedacht. Das muss jetzt her. Und wie Paulus das hört, wird er fuchsteufelswild. Und sagt, nein, ihr verliert den Kern von dem neuen Leben, das Christus durch den Heiligen Geist in euch angelegt hat. Paulus geht von etwas aus, was wir auch kennen, nämlich dass Freiheit, dass etwas in die Freiheit hineinwachsen kann und doch eine schöne, gute Gestalt gewinnt. Wir haben am Freitagabend die Bilder von den Bäumen gesehen, aber auch die Bilder von dem Babykopf, der nicht geformt und gebunden werden muss, wie das bei manchen Völkern der Fall ist, sondern von sich aus schön ist. Paulus erkennt hier etwas, was ganz entscheidend ist, und er setzt darauf, dass Freiheit Gestalt gewinnt aus tiefen Überzeugungen, Kräften und Werten heraus. Freiheit braucht keine Planken, keine Gussformen, sondern Freiheit braucht starke Gene. Wir haben das Stichwort von Genen gehabt dann bei den Bildern von den Bäumen. Aus denen heraus die Form entsteht, die Form wächst, und jeder Baum, haben wir gesehen, sieht anders aus, aber es ist eine typische, eine in sich schöne Form, die Freiheit gewinnen kann. Und jetzt fragt man natürlich sofort, Paulus, was sind denn diese Gene, die in uns angelegt sind, damit die Freiheit, die wir haben mit Gott, die richtige Form, eine Form gewinnt, die schön ist, die Gott ehrt, die das Leben fruchtbar macht, dass der Wille Gottes, die guten Dinge Gottes, die er in der Welt tun will, dass die auch sozusagen auf dem Ackerboden meines Herzens, meines Lebens einfach gute Dinge hervorbringen. Und da sagt Paulus, und das ist das Entscheidende, das ist der Heilige Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz, in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Unser Herz ist nicht eine schimmelige, dunkle Höhle, wo nichts los ist, wo die Dinge nur schlecht gehen können, sondern unser Herz ist erfüllt, ist in Besitz genommen vom Heiligen Geist. Und darum, nur darum, hat Paulus so einen großen Glauben an die Freiheit. Er würde nicht sagen, beengen, begrenzen, sondern er würde sagen, den Geist in euch stärken. Gerade, stark, eindeutig zu Christus stehen. Dann könnt ihr in diese Freiheit der Gotteskinder hineinwachsen und es wird eine gottwohlgefällige Form gewinnen. So viel im Kurzdurchgang, was ich am Freitag viel erschöpfender dargelegt habe. Und was soll das Gelächter? Jetzt, heute möchte ich es ganz persönlich, noch persönlicher auf euch, richtig euch bringen. Wie ein Service, ja, ein Lieferdienst. Ich möchte heute fragen, in welcher Weise ist die Freiheit, die uns da gegeben ist, Lebensqualität für uns? Lebensqualität, die uns was bedeutet, die ja Duft und Geschmack und Entfaltungsmöglichkeit in unser Leben hineinbringt. Nun ist es so, dass eine normale Predigt aus magischen Gründen, die niemand genau erschlossen hat, 3 Punkte hat. Aber ich habe gedacht, heute, ich predige hier so selten, darum werde ich heute euch einen extra Bonus geben und 6 Punkte bringen. Aber die sind kurz. Nun ist es ja so, die 6er-Zahl ist ja auch schön, nicht? Kristalle wie die Schneekristalle, Schneeflocken, viele Kristalle, die man in der Natur findet, haben dieses diese Struktur, die auf der Sechserzahl beruht. Und vielleicht, wenn ich da diese 6 Punkte bringe, dann könnt ihr vielleicht also an ein Kristall denken, wo man so ein bisschen dreht und immer auf eine Fläche das Licht fallen lässt. Es ist immer der gleiche Kristall, es ist immer der gleiche Edelstein der Freiheit der Kinder Gottes, aber ich möchte einfach, dass ihr ein bisschen den Geschmack auf die Zunge bekommt, was das bedeutet. 6 Qualitäten der geistlichen Freiheit, die unser christliches Leben reich machen. Und die erste dieser schönen Facetten ist Freude statt Furcht. Eine Grundverfassung unseres Lebens im Glauben als Freude und nicht als Furcht. Ihr habt den Geist empfangen, sagt Paulus im Römer 8, der euch zu Söhnen und Töchtern macht. Den Geist, in dem wir rufen, aber lieber Vater. Schön, dass wir vor der Predigt die Anbetung gehabt haben, wo wir schon uns so eingefunden haben in diese Haltung. Es ist gut, bei Gott zu sein. Es ist keine Zumutung, religiös zu sein, sondern es ist schön. Da bin ich ganz da. Der Geist ruft in uns, aber lieber Vater, ein Kleinkind kann sich nicht verstellen und verbiegen und verzerren. Ein Kleinkind ist immer einfältig, nicht zwiefältig, zweifelnd. Ein Kleinkind kann sich nicht verstellen. Das ist völlig verwirrt, wenn es sich verstellen soll. Und darum ist dieser Ruf, aber, lieber Vater, so, ah, Papa. So diese Ungebrochenheit, die in uns da ist. Freude statt Furcht. Der Heilige Geist ist der Schlüssel zur wertvollsten und größten Freiheit eines Menschen, sich als von Gott geliebter Mensch zu wissen und Gott zu lieben und gerne für ihn da zu sein, gerne für ihn zu leben, ohne Angst und ohne sich zu verbiegen und zu zwingen. Und das führt uns dann schon zu dieser zweiten Facette. Wir müssen es nur ganz leicht kippen, diesen Edelstein, und kommen zu dieser zweiten Facette. Da vertiefe ich das noch einmal. Die besondere Lebensqualität des Heiligen Geistes in uns, der Freiheit in uns, bedeutet, dass wir nicht zerrissen sind, sondern eins mit uns selbst. In unserem Glaubensleben gibt es ja diese 2 Grundmodelle, über die wir auch Freitag gesprochen haben. Diese 2 Grundmodelle, entweder man sieht die den Glauben als etwas, was ich tun muss. Ja, etwas, was ich ableisten muss. Irgendwer sagt, das musst du jetzt. Eigentlich ist es nicht meins. Ich tue mein Bestes, um es richtig zu machen. Aber irgendwie denke ich mir, wenn das jetzt erledigt ist, dann bin ich wieder ganz bei mir. Das ist diese eine Form, von der Paulus sagt, es ist der knechtische Geist, der immer wieder auch diese Furcht in sich birgt, man hat zu wenig getan. Die zweite Form ist die, die Paulus hier schildert, nämlich, dass durch das Wunder des Geistes in uns, der das in uns so schafft, der diesen Knödel, diesen Widerstand, diese Spannung überwindet und löst, so wie ein guter Masseur so diese schmerzenden Knödel auflöst. Und wir sagen, aber lieber Vater, es ist gut, zu dir zu gehören. Ich bin ganz bei mir. Ich stehe nicht neben mir, neben meinen Schuhen, wenn ich religiös sein muss. Und das bringt uns diese Einheit. Würden wir heute einen Psychologen fragen, einen Psychotherapeuten, die würden sagen, diese innere Unzerrissenheit, diese Einheit hat 2 Effekte. Der eine Effekt ist, dass das Leben einfacher wird. Wer aus der Mitte heraus sich bewegt, für den wird's schwer. Wir merken das sofort, wenn wir neben uns leben, wird alles sehr schwer. Wer in der Mitte steht, für den vereinfacht sich das Leben. Und das Zweite ist, dass wir es Heilung bringt. Mit sich eins zu sein, in sich versöhnt zu sein. Aber, lieber Vater, bringt Heilung in unser Leben und nicht neuen Stress, der uns mit uns selber zerreißt. Nur in der Liebe wird das ganz für dich, ganz für Gott, eins mit dem ganz Ich. Und das ist eine wunderbare Lebensqualität der Kinder Gottes, der Menschen, die im Geist Gottes, in der Liebe zu Gott leben. Ein drittes, wieder ganz nahe liegen, ganz dicht dabei, eins geht ins andere über, wir kippen diesen Edelstein nur ein bisschen und die nächste Facette leuchtet auf und die heißt, wir sind Söhne und Töchter, nicht Dienstboten. Römer 8 noch einmal, ihr seid, habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen und Töchtern macht. Es ist ein hartnäckiges Vorurteil von Menschen, die dem Glauben verständnislos oder kritisch gegenüberstehen. Und von denen gibt's ja in unserer Gesellschaft viele. Und dieses hartnäckige Vorurteil besagt, der Glaube drückt einen Menschen unter seine Würde, unter sein Niveau, auf das Niveau von Befehlsempfängern, die irgendwas tun müssen, was sie eigentlich von sich aus nicht gerne tun würden. Oder irgendeine überirdische Strafe befürchten und darum geduckt und mit eingezogenem Kopf leben. Das ist, denke ich, ein recht weit verbreitetes Vorurteil. Der Glaube macht uns zu geduckten, gedrückten Menschen, die den Kopf so immer so ein bisschen sich schützen zwischen den hochgezogenen Schultern. Nun, als Pastor gerät man ja ungefragt auf die Versandlisten von diversen christlichen Zeitschriften. Und ich denke da an eine ganz bestimmte monatliche Zusendung, ein Missionsgebetsbrief, den ich da immer bekomme. Und da kommt mir eine sehr intensive Frömmigkeit entgegen. Und diese Frömmigkeit ist geprägt von dem Begriff Beugung. Beugung. Also alles, was so mit Inbrunst gesagt wird, ist Beugung. Ich kenne natürlich auch, wir wissen das alle, dass es Zeiten gibt, wo wir uns unter die gute Hand Gottes beugen müssen, wo wir Dinge einfach hinnehmen und sagen, Herr, ich klammer mich an dich, ich verstehe nicht, was mit mir passiert, aber ich klammer mich an dich und ich überlasse mich dir jetzt. Das kennt jeder. Wenn man damit Beugung meint, ist es okay. Aber es geht hier weiter. Das ist fast so ein Begriff, manchmal denkt man fast, die Leute sind stolz, wie intensiv demütig sie eigentlich sind. So auf die Art, meine Demut ist mein ganzer Stolz. Ja. Aber in der Bibel heißt es, Gott krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt stelle ich mir vor, wie das ist, wenn wir als Christen dauernd in der Beugung leben. Was mit unserer Krone passiert? Die rutscht uns doch ständig vom Kopf. Ja? Christen müssen gerade gehen, damit die Krone des Heils ihnen nicht vom Kopf runterrutscht. Und darum gibt es, als Kinder Gottes haben wir so eine gesunde, selbstbewusste, standesgemäße Haltung als Töchter und Söhne des Allerhöchsten, dass wir den aufrechten Gang haben. Und das hat mit Freiheit was, mit Freiheit zu tun. Wenn andere Menschen den Eindruck haben, Mensch, der hat ständig Angst, dass er irgendeine Regel nicht erfüllt, dann entsteht dieser geknechtete Eindruck. Aber das ist für Paulus überhaupt nicht typisch für den Christen. Gott krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit und wir können gerade stehen und stolz darauf sein, dass wir so beschenkt sind. Wir haben es uns nicht verdient, aber es ist doch schön, am Ende schön dazustehen, in der Güte und Barmherzigkeit und Vergebung Gottes. Ja, und wir drehen, also wir hatten jetzt schon drei Facetten, Freude statt Furcht, nicht zerrissen, sondern eins mit uns selber, Söhne und Töchter, nicht Dienstboten. Und jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Vierte Facette an der Freiheit der Söhne und Töchter Gottes. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben, nämlich Erben, Gottes Erben und Miterben Christi. Ich weiß nicht, wie viele da schon durch diese Gefühle gegangen sind, aber es passiert doch recht häufig, dass uns der Eindruck vermittelt wird, die Menschen, die gläubig sind und an das Gute glauben und so weiter, dass die eigentlich den Anschluss verloren haben an das Leben. Die lassen links und rechts ihre Chancen vorbeigehen. Das Wort Gutmensch ist schon fast ein Schimpfwort geworden in der Gesellschaft. Und manchmal geht's uns so nahe, dass wir sagen, ja, stimmt das? Bin ich wirklich behindert durch hohe Ideale und ein feines Gewissen? Nehme ich mir zu wenig? Habe ich zu wenig hingelangt? Stimmt es, was die Leute oft denken? Und da sagt uns Paulus, nee, ihr seid nicht die abgehängten Deppen der Geschichte. Ihr seid Erben. Ihr seid die Erben. Das Ziel der Geschichte, die Zukunft, alles ist euer Erbe. Auch wenn ihr selber euch oft nicht so fühlt, ihr seid Erben. Ihr seid Menschen der Hoffnung. Menschen des vollen Lebens, auf das Gott uns vorbereitet. Das ist keine neue Erfindung, sondern ein uraltes Lied, das mir immer wieder gefällt. Elisabeth wird das gefallen, ich kann es auch auswendig. Trotz dem alten Drachen, trotz des Todes Rachen, trotz der Furcht dazu. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruh. Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Uralt, das Lied. Aber was gesagt wird, ist doch eine Bombe, oder? Was wird doch um uns herum gebrummt? Und was tun sich für Höllenrachen auf um uns herum? Und was wird da ausgespeit über diese Erde? Und wir denken uns, was ist mit uns und wo gehören wir hin? Und da sagt uns dieser liebe alte Paul Gerhard, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Das ist die Hoffnung. Wir sind Menschen der Hoffnung, die mitten in diesem Höllengetöse, das uns umgibt, wissen, wir gehören dem Herrn. Und dem Herrn gehört die Welt, Himmel und Erde. Wir sind Menschen der Hoffnung, Töchter und Söhne. Und wir kommen zu einem nächsten Qualitätszeichen der Freiheit in Christus, das heißt fruchtbares Leben statt permanente Überforderung. Der Heilige Geist ist ja, haben wir gesagt, sozusagen der Zellkern unserer Freiheit. In ihm sind alle Eigenschaften des Lebens mit Gott, alles, was Gott gefällt, enthalten und die können sich jetzt herausbilden und entfalten. Und Paulus stellt jetzt bewusst den Werken des Fleisches, wir haben das gehört in einer modernen Übersetzung, setzt Paulus jetzt nicht die Werke des Geistes entgegen. Das ist bedeutsam. Paulus sagt nicht mal die Früchte des Geistes, so wie wenn man sie einzeln heranzüchten kann, sondern er sagt die Frucht des Geistes. Damit malt er ein Bild vor uns vom Leben im Heiligen Geist, vom Leben mit Gott, wie einfach eine Wiese, ein Ackerboden oder ein Gartenbeet, sagen wir so. Und er sagt, weil Gottes Geist in eure Herzen ausgegossen ist, darum wächst vieles Gute in euch, auch dann, wenn ihr gerade nicht angestrengt und mit der Brechstange versucht, das Richtige zu tun. Ich finde, das ist eine wunderbare Qualität, die wir haben. Wir müssen das, was Gott will in unserem Leben, wir müssen uns oft entscheiden, wir müssen es auch tun. Es gibt auch Situationen, wo ein Kampf da ist. Aber aufs ganze Leben gesehen gibt es einfach auch dieses Fruchtbarsein, dieses Wachsen von guten Dingen in unserem Leben. Und das macht das Leben im Glauben so ein bisschen natürlicher. Wenn man sich zu sehr anstrengt, wird man so unnatürlich. Ja? Und das merken die anderen gleich, wenn sie sagen, ah, der lebt so angestrengt. Aber wenn man sagt, der Geist Gottes schafft so etwas wie eine neue Natürlichkeit, wo Dinge auch so heranwachsen, Liebe, Güte, Langmut, Disziplin, Selbstdisziplin, so viele andere Dinge, wie wir es gehört haben. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das, denke ich, ist ein Qualitätsmerkmal. Ich glaube, Jesus hat genau dasselbe gemeint, wenn er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er wollte dann natürlich über das religiöse Leben sprechen. Er will damit sagen, dort, wo ich da bin, wo ich euch zu mir gezogen habe, wo ihr zu mir gekommen seid und bei mir Ruhe gefunden habt, dort ist das religiöse Leben nicht eine einzige Quälerei, sondern vieles, was auch einfach heranwächst. Und dass wir dann natürlich kräftig zupacken und uns entscheiden und gerne auch was machen, das ist klar, das verbietet uns Paulus nirgendwo. Wir kommen schon zum letzten Punkt, zum sechsten, zu dieser letzten Facette, die wir aufleuchten lassen wollen. Und die ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Wenn es so ist, dass Gottes Geist in uns lebt, dass er ausgegossen ist in unser Herz, dass Gott und dass Christus und der Vater im Geist in uns Wohnung genommen haben, dann ist es auch so, dass wir Vertrauen zu uns selber gewinnen dürfen. Zu einem Gespür, einem geistlichen Gespür, das da ist. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Denn wir sind heute wieder in einem Zeitalter der Verführung. Ich weiß nicht, ob es Zeiten gegeben hat, wo das weniger war, aber heute springt es einen nur schon wieder an. Die ganzen sozialen Medien, die ganze Beeinflussung durch sogenannte Influencer, ja, das ist, früher hat man gemeint, das ist die Grippe, aber heute heißt Influencer, das sind Leute, die Meinung machen. Und wir wissen heute, dass die Wahrheit zur Disposition steht, dass man Wahrheit subjektiv gestalten kann, sodass sie das erreicht, was man möchte. So wie der Boris Johnson, der gesagt hat, wir zahlen jeden Tag so und so viel an die EU. Und es war der Betrag, den Britannien im Jahr einmal an die EU zahlt. Und so macht man Stimmung. Ne? Hauptsache ist Wahrheit. Es ist aber auch so, dass wir wieder in ein neues ideologisches Zeitalter kommen. Ausgelöst durch die Flüchtlingswelle sind wir wieder in einer, haben alte Geister, alte Ungeheuer wieder ihren Kopf gehoben. Und wir sind unglaublich unter Einfluss, sektenartig kommt das auf uns zu. Und in so einer Situation ist es außerordentlich wichtig, dass wir als Töchter und Söhne Gottes selber entscheiden, letztendlich selber unserem Gespür vertrauen, das schmeckt mir nicht. Da bin ich unruhig drüber. Das schmeckt mir nicht. Dieses Hineinhorchen in sich selber ist für Christen, die den Heiligen Geist besitzen, außerordentlich wichtig. Es ist so ein GPS im Lebensalltag, den wir haben, dass ich sage, ich darf da jetzt auf mich vertrauen, in dem, was jetzt von mir verlangt wird oder wofür ich mich entscheiden oder nicht entscheiden sollte. Ich denke, es geht also darum, dass wir nicht nur nach außen horchen, das ist sehr, sehr wichtig, auf Rat von anderen, auf die Bibel, auf viele andere Dinge. Wir müssen nach außen horchen, aber dass wir auch nach innen horchen und auch dem vertrauen, was in uns da ist. Ich denke da an zwei Kollegen, einen kennt ihr ja bestens, einer ist Helmut Schwarze, den ihr ja letzte Woche hier gehabt habt. Und bei den geistlichen Einkehrtagen, die wir von München aus mit ihm gehabt haben, war an diesem Punkt immer wichtig, lerne in einer neuen Weise auf dich selbst zu hören, in dich hineinzuhorchen. Achte auf die Impulse, die aus deinem Inneren kommen. Sie sind nicht unfehlbar. Sie müssen ins Gespräch treten mit der Bibel, vielleicht auch mit dem Rat von anderen Menschen. Aber sie sind wichtig. Sie sind ein ganz entscheidender Beitrag. Und da gibt es einen anderen Kollegen, den ich in meiner Zeit in Bayern kennengelernt habe. Und er ist ein sehr alter, sehr lieber Charismatiker, dieser ältere Bruder. Und der sagt immer, wenn du nach dem Willen Gottes fragst, kannst du auf vieles hören. Aber er sagt, der Prozess des Fragens und des Findens ist erst abgeschlossen, wenn du Frieden in dir hast. Wenn du sagst, okay, ja, das, jetzt löst sich diese Unsicherheit. Ja, jetzt habe ich Frieden darüber. Ja, das ist das Richtige. Mensch, liebe Leute, wenn wir mitten in unserer Welt mit all den Mails und all dem, was wir bekommen, wenn wir das jetzt wieder so als Lebensqualität im Heiligen Geist entdecken, zu sagen, ich horch da drauf, irgendwas ist fishy, wie man so auf Neudeutsch sagt, ja? Irgendwas passt mir nicht, ich mach's nicht, ich lass mich nicht von anderen leben. Auch das gehört zur Lebensqualität der Freiheit im Geist, dass wir von außen durch die Bibel, aber ebenso von innen durch das GPS des Geistes geleitet werden und wir dadurch in uns fest sind. 6 Punkte kann man sich schwer merken, darum habe ich auch gebeten, dass es im Gottesdienstprogramm ein kleines Beiblatt ist, wo ihr das auch nochmal überfliegen könnt, damit ihr diese 6 Punkte habt. Abschließen will ich mit 3 ganz praktischen, kurzen Schritten. Jetzt sagen manche, okay, das ist so eine Riesentheorie, da mit Freiheit im Heiligen Geist und so weiter. Was kann ich jetzt machen? Was kann ich heute zum Beispiel gleich nach dem Gottesdienst oder zu Hause dann machen? Und ich sage 3 Schritte. 3 Schritte kann man machen. Das erste ist, bitte den Heiligen Geist, dass er diese kindliche, ungetrübte Liebe zu Gott in deinem Herzen erweckt. dass du sagst, ich möchte in mir selber wieder so stimmig, so eins sein. Dieses Gebet wird Gott erhören. Vielleicht ist es ein Prozess, in dem er dich führt. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, ein Eintritt in den Weg der Freiheit. Herr, mein Leben ist eigentlich anstrengend, mein Glaubensleben ist anstrengend und ich habe ein bisschen die Freude verloren, zu sagen, gib mir durch das Wirken deines Geistes wieder dieses Lachen. Aber, lieber Vater, das ist der erste Schritt, den ihr heute schon tun könnt. Der zweite Schritt, den ihr auch heute tun könnt, ist, dass ihr sagt mit Römer 12, 1 bis 2, ich gebe mich mit meiner ganzen Lebendigkeit, alles, was mich ausmacht, mein Charakter, ob ich still, ob ich laut bin, ob ich groß oder klein, dick oder dünn bin, ob ich künstlerisch begabt oder eher nicht bin, ob ich musisch bin oder nicht, einfach das, was mich ausmacht, als Mensch, mit meinen Begabungen, lege ich Gott in die Hand und sage, ich möchte alles so mit dir leben, es soll jetzt so dieser Acker sein. Ja, als lebendiges Opfer, sagt Paulus, Opfer ist immer so grimmig, aber gedacht ist es eine Gabe, ein Geschenk, das ich Gott mache und sage, komm rein, mach du es fruchtbar. Weil wenn du da anfängst, dann wird das Beste aus mir. Und ein dritter Schritt, den wir heute tun können, ist, triff die Entscheidung, andere zu lieben. Und damit alle Gebote Gottes vom Kern her, vom simpelsten Kern her zu erfüllen. Entscheide dich zu lieben. Danach zu fragen, was gut ist für die anderen. Man darf auch fragen, was für einen gut ist, aber ich möchte, dass die anderen mitgenommen werden auf diesem Weg, der für mich gut ist. Wo sie aufgewertet werden, wo sie sich als liebenswerte, als begabte Menschen erleben. Alles, was ich dazu tun kann, das will ich tun. Mit Worten, mit Gefühlen, mit Beziehungen, mit Taten. Diese drei Schritte führen uns in das Fahrwasser der Freiheit im Heiligen Geist. Amen.